Monsters.
Spoiler Alert!
Herzlich willkommen, liebe Lore-Lovers, bei der zweiten Folge der vierten Staffel Lawbusters Spoiler Alert. Heute haben wir uns wieder einiges überlegt. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle mit dabei seid und zuhört. Ich möchte zuerst einmal wieder mit der Vorstellungsrunde beginnen. Wir haben den allseits beliebten und vor allem wunderbar talentierten Drachentöter bei uns, Michael Krasecker. Schön, dass du da bist. Danke dir für deine Hilfe.
Hallo und danke, dass ihr dabei sein darf.
Super. Dann natürlich meine bessere Hälfte bei den Lawbusters und unser geistiger Vater, Michael Cyberpunk Lawyer Lanzinger. Schön, dass du uns wieder die Ehre gibst.
Hallo.
Und wie es bei uns so Tradition ist, wird der Gast immer als letzter begrüßt, weil der ist ja der Wichtigste und dann können wir lange das Loblied singen. Heute ist es ein Rechtsanwalt, ein besonderer Rechtsanwalt, der in unseren Kreisen nicht nur bekannt, sondern auch allseits beliebt ist. Wir freuen uns sehr, dass er sich die Zeit nimmt, heute dabei zu sein, unseren Fragen Rede und Antwort stellt und hoffentlich uns ein bisschen Einblick bieten wird und gewähren wird in seine Welt der Juristerei, der Kommunikation, seines Wissens und auch ein bisschen in diese nerdige Welt der Brettspiele, der Rollenspiele und vielleicht auch wieder, wie es bei unserem Podcast eben Tradition ist, Filme und Geschichten. Schön, dass du heute da bist, lieber, darf ich dich so nennen schon, Punk-Anwalt, Magister Putzendoppler. Hallo.
Grüß euch, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Und wir steigen ein mit der ersten Frage, die ich dir stellen darf, nämlich vielleicht kannst du dich selbst nur ein bisschen genauer vorstellen, jenseits dieser Allgemeinplätze, die ich jetzt aufgezählt habe. Wer bist du? Erzähl ein bisschen was von dir und vielleicht auch deinen beruflichen Werdegang. Der ist ja doch durchaus spannend, das einmal zu hören, was du machst als Anwalt. Warum bist du überhaupt Anwalt?
Gut, ich fange gleich an mit der letzten Frage, weil ich nichts Gescheites gelernt habe. Nein, es hat sich tatsächlich ergeben, ich wollte weder Jus studieren und wie ich dann tatsächlich in dieses Studium hineingekippt bin, versehentlich, wollte ich dann schon gar nichts mit der Juristerei zu tun haben. Habe nach Studienabschluss dann nach meiner Arbeit auf der Uni auch gesagt, mit dem Blödsinn möchte ich nie wieder was zu tun haben und habe dann jahrelang in anderen Branchen gearbeitet, bis dann irgendwann einmal ich leider einen Critical Failure gewürfelt habe bei Invasion und eine Zugmaschine mich ein bisschen gequetscht hat und nach 6 Monaten Krankenstand, weil bewegungsunfähig, habe ich dann irgendwann mal gedacht, naja, vielleicht sollte ich doch irgendwas finden, um meine Miete zu zahlen. Und ja, im Endeffekt bin ich dann tatsächlich relativ spät berufen als Konzipient, als Rechtsanwaltsanwärter in eine Kanzlei in Wien eingestiegen, nämlich mit 27. Habe dann selbige relativ flott hinuntergebogen, wobei die ersten Monate oder der erste Monat war noch geprägt vom Gedanken, naja, jetzt verdienen wir halt ein Geld und dann machen wir den Unsinn, bis wir wieder was Gescheites gefunden haben. Es hat mich allerdings tatsächlich, und das ist jetzt mittlerweile auch schon deutlich über 10 Jahre her, so gepackt, dass ich in all der Zeit, in der ich tätig bin, sowohl als Konzipient als auch als selbstständiger Rechtsanwalt, nichts anderes machen will. Und ja, natürlich, am Balkon sitzen, Pen and Paper spielen, Spritzer trinken und in die Luft schauen ist natürlich auch lustig. Es ist allerdings tatsächlich wirklich ein Privileg, etwas zu arbeiten, was einem so viel Spaß macht, dass es einem nicht die Arbeit vorkommt.
Das ist wunderbar, dass du das jetzt ansprichst, weil da habe ich gerade herausgehört, dass wir 2 Gemeinsamkeiten haben. Von nur diesen paar Sätzen, die du jetzt gesagt hast, ich bin nämlich auch nur zufällig ins Jus-Studium reingerutscht. Habe dann auch lange Zeit eigentlich mir gedacht, was zur Hölle mache ich hier, bitteschön? Und habe dann aber tatsächlich irgendwann einmal den Exitus gefunden nach meiner Tätigkeit auf der Uni, lustigerweise. Und mache jetzt aber auch was, das mir nicht wie Arbeit vorkommt. Also wir können beide sagen, wir arbeiten seit vielen Jahren nicht.
Ja, es ist eigentlich ein wunderschönes Leben. Wir haben permanent frei.
Ja, und trotzdem ist alle Hände voll zu tun.
Ich kann mich dem nur anschließen. Ich wollte ursprünglich Biologie studieren und habe dann beim Tag der offenen Tür auf der Uni in Linz kurzfristig beschlossen, ich mache Jus. Und nachdem ich dann auch zuerst auf der Uni war, war ich dann auch, also ich glaube erst mit 30 oder sowas habe ich dann überhaupt einmal zum Conti-Sein angefangen. Und beim ersten Monat war mir auch klar, das wird nichts, und jetzt bin ich auch schon wieder seit einigen Jahren Rechtsanwalt. Also Story of our life offenbar.
Und Biologie studieren wolltest du, weil du den Reanimator gesehen hast, gibst du?
Ja, vollkommen richtig. Ja, es war eigentlich Reanimator, ich habe gedacht, das kann ich auch, ja. Das geht sich aus. Und ist ja aber dann nicht ausgegangen.
Darf ich dich nur fragen, was war dein ursprünglicher Plan, wann Jus eigentlich nicht das war, was du eigentlich so ja, ins Auge gefasst hast oder eigentlich sogar verabscheut hast?
Der ursprüngliche Plan war tatsächlich, technische Chemie zu studieren. Auch hier eine Parallele zum Kollegen Hanzinger. Also jetzt nicht ganz, weil Biologie und Chemie, aber irgendwie dann doch. Wir hätten eigentlich ein gutes Coworking machen können, mit dem Leichen wiederbeleben. Nein, ich wollte eigentlich technische Chemie studieren, bin aber drauf gekommen, dass man doch relativ viel rechnen muss. Chemie hat mich immer extrem interessiert, aber auch in Chemie maturiert ich wahnsinniger als einer von vier aus unserem gesamten Jahrgang.
Witzig.
Bin dann aber, wie gesagt, draufgekommen, da muss man dann wirklich rechnen, und das ist jetzt nicht das Beste meiner Talente. Nein, lassen wir es. Und vor allem tatsächlich auch dann wirklich in der tatsächlichen Arbeitsleben. Also ich habe mich auch mit zwei Chemikern dann getroffen und befragt, wie schaut tatsächlich euer Arbeitsleben aus? Und da das dann tatsächlich doch eher so sich dargestellt hat mit, naja, man ist halt irgendwie im Kämmerlein im Labor. Und man sagt, na gut, vielleicht mag ich Menschen doch lieber. Nein, ich mag Menschen. Aber lieber den Kontakt mit Menschen als mit Epauletten. Und dann gedacht, na gut, dann machen wir etwas anderes. Dann war ich tatsächlich irgendwie unsicher. Ich habe auch tatsächlich katholische Fachtheologie studiert, allerdings nicht fertig, weil mir das dann doch irgendwie zu anstrengend geworden ist, weil im Gegensatz zum Klischee des Jus-Studiums, was das Auswendiglernen angeht, ist das bei der Theologie tatsächlich sehr präsent, und das war mir dann irgendwie zu blöd. Habe also parallel Fachtheologie und Jus begonnen, weil ich die Vorgabe bekommen habe von daheim, studier, was du möchtest, aber studier bitte noch irgendwas dazu, wo du vielleicht einmal nicht unter der Brücke schlafen musst. Und wenn du unter der Brücke schlafen musst, dann möge es eine schöne Brücke sein. Also das war dann tatsächlich der Grund. Wie gesagt, die Theologie habe ich dann ad acta gelegt und habe dann nur das Jurastudium beendet.
Erstaunlich, ich habe auch in Chemie maturiert. Bei mir war es aber nicht der Berufswunsch, sondern die sehr junge Lehrerin, die wir in Chemie gehabt haben.
Unsere Chemieprofessorin war zwar nicht mehr jung, aber trotz alledem tatsächlich anschaubar. Die war nämlich tatsächlich Miss Europe in ihrer Jugend.
Wow. Okay, also darüber weiß ich nicht Bescheid, was meine Chemieprofessorin mal war. Ich weiß nur, dass sie auch ein Nerd war, weil als ich die Anspielungen gemacht habe zu, können wir die Säure machen, die so das Blut von den Aliens in Alien ist, hat sie sich ausgekannt und hat gesagt, was am ehesten da dementsprechen würde. Und dann habe ich gewusst, ich werde in Chemie maturieren, auch wenn ich das nie wieder irgendwie verfolgen möchte. Spannend.
Kann man also sagen, bei euch hat jeweils die Chemie gestimmt?
Ich habe darauf gewartet, okay, dass irgendjemand von euch diesen
Blödsinn jetzt macht. Aber danke, natürlich. Also, wenn es einen Dad-Joke gibt, ich bin zwar kein Dad, aber alt genug.
Der Herzen stürzt sich immer ins Messer und wird die Lanzinger ganz brechen. Genau. Ich kann auch.
Geht
er zündet. Ja, dann gehe ich jetzt weiter zur zweiten Frage, die der Michael schon angerissen hat. Ich möchte es nämlich ein bisschen umformulieren, und das wollte ich vorher nicht vorwegnehmen, damit es ein bisschen spontaner ist und vielleicht tatsächlich aus dem Bauch heraus kommen kann, die Antwort von dir. Nämlich, ich möchte nicht nach deinem Lieblingsfilm fragen, sondern nach einem Film, vielleicht Serie, die bei dir hängen geblieben ist. Also nicht so, was du sagst, okay, der Lieblingsfilm ist eh klar, das ist von uns allen Titanic, aber darüber hinausgehend, was war das letzte oder eine der Serien, der Filme, die du gesehen hast und die so nimmer aus dir raus wollten, die so bei einem bleiben, wie ein schlechter Traum?
Erstens einmal, es ist nicht Titanic, es ist Titanic 2, die Rückkehr, das ist einfach ein viel besserer Film.
Ja, natürlich.
Das Entschuldigung. Möchte ich schon angemerkt haben, weil da geht dann wirklich was in der Action. Was mich bewegt, was hängen geblieben ist. Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also der beste Film aller Zeiten ist Bierfest, Punkt. Da gibt es nichts dazu zu sagen. Wirklich bewegt, und ich meine jetzt gar nicht einmal unbedingt emotional bewegt, sondern optisch und stilistisch hat mich Pi, alles hat System, fragt mich jetzt bitte nicht nach dem Regisseur, ist aus den späten 90ern, müsste er sein.
Darren Aronofsky.
Danke. Ein ganz hartes Kontur-Schwarz-Weiß, ja. Und ein ganz eigenwilliger Film, den ich tatsächlich sehr, sehr schätze. Was ich auch wahnsinnig gut finde, nach wie vor, und jetzt darf man mich auslachen, es ist nämlich tatsächlich eine Latino-Schmonzette, allerdings eine sehr traurige, Bittersüße Schokolade, ist ein mexikanischer Film, ich weiß nicht, ob den irgendjemand kennt, hat mich jahrelang gekostet, den irgendwo einmal auf einer DVD zu finden, weil das gab es halt einfach nicht. Das ist das Zweite, weil ich den irgendwie aus ja, mir unerfindlichen Gründen wahnsinnig berührend finde. Und rein von der Ästhetik her wird immer für mich der schönste Film aller Zeiten bleiben, Hero.
Ah ja, das sind wieder ganz andere Ansätze als der gestrige Gast in der ersten Folge. Ich finde es großartig, weil tatsächlich gestern habe ich Beispiele gebracht für diese Filme, die einem hängen bleiben können. Und bei mir war es Requiem for a Dream, der Film, der dann auch vom Darren Aronofsky ist, halt später und in Farbe, aber der hat einfach das drauf, dass er so Filme macht, die ihn irgendwie nicht mehr in Ruhe lassen. Super, cool.
Vielen Dank. Requiem for a Dream ist auch ein hervorragender Film. Und trotzdem, Bierfest
bleibt natürlich auf der Platz 1.
Man glaubt nämlich kaum tatsächlich, wie viele unfassbar prominente Schauspieler mehr oder weniger guter Qualität bei diesem tschecheranten Film mitspielen. Weil Donald Sutherland, Gott hab ihn selig, Jürgen Prochnow mit geilsten Anspielungen auf das Boot. Guter Ralf Möller spielt natürlich auch mit. Also ja, es ist schon. Und was natürlich auch wahnsinnig gut ist, und dann, ja, meine sind nicht ganz so gut wie Bierfest, aber Star Crash aus dem Jahr 1981, glaube ich, ist der dann. Naja, nein, müsste doch früher sogar sein. Es gab nämlich tatsächlich Ende der 70er, Anfang der 80er eine Ära oder eine kurze Ära. Kaum war irgendein Film in Hollywood erfolgreich oder aus Hollywood erfolgreich, haben die Italiener ihn einfach schamlos und unfassbar schlecht kopiert. Und Star Crash ist einfach Star Wars mit David Hasselhoff als Luke Skywalker in Italien. Es ist ganz großartig. Es ist sein erster Filmauftritt.
Da habe ich ganz vage die Ästhetik von dem Film im Kopf. Der ist natürlich auch großartig. David Hasselhoff sowieso.
Natürlich.
Ja, super. Ich danke dir. Michael, du hast die nächste Frage vorbereitet, wenn ich mich nicht irre.
Ich habe ja schon einen Lokalaugenschein in deiner Kanzlei machen dürfen. Und was wir und in damals auch anwesenden Drachentöter, er sei mein Zeuge, was mir aufgefallen ist, ist das, da stehen unglaublich viele Brettspiele. Du hast uns auch zu Sicherheit ein paar gesagt. Wie funktioniert das? Sind die Teil der Beratung oder bist du einfach ein Brettspielanwalt oder, keine Ahnung, nimmst du dann die UNO-Reverse-Card wirklich auch mit, um entsprechend irgendwo zur Verhandlung und sagst dann sicher nicht oder so? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
Das ist ein interessanter Ansatz, das sollte ich tatsächlich einmal versuchen. Oder diese Jetzt-Nicht-Karte bei UNO, wo ich tatsächlich keine Ahnung habe, wie die heißt. So wie jeder von uns auch UNO-Fall spielt, immer. Habt ihr gewusst, dass man eine Plus 4 nur spielen kann, wenn man sonst nichts spielen kann?
Jetzt war es.
Beziehungsweise, so nie aus. Hat irgendjemand überhaupt schon mal die UNO-Regeln gelesen?
Ja, habe ich.
Nein.
Und ich weiß, dass sie fortlaufend angepasst wird und im Prinzip fast mit jeder Edition anders ist.
Ja, das finde ich nicht gut, aber ich finde UNO Masters of the Universe toll. Nein, wie kann man es. Also, erstens, wie funktioniert das, dass. Brettspiele herumstehen, naja, sie stehen halt herum, das nennt sich Schwerkraft und das funktioniert eigentlich ganz gut. Nein, tatsächlich begonnen hat das Ganze aus einer Notwendigkeit heraus, weil sowohl der Drachentöter als auch Kollege Lanziger waren ja auch schon in meinen heimatlichen Gefilden zu Hause und wir sind in der unfassbar ja, privilegierten Situation, eine eigene Bibliothek, schrägstrich ein eigenes Spielzimmer, eine Ludothek zu Hause zu haben und obwohl selbige doch relativ groß ist, sind dann irgendwann einmal doch die Regalplätze ausgegangen. Na gut, wegschmeißen tun wir nichts. Und irgendwie Dekoration brauche ich im Büro auch. Naja, lagern wir es halt aus. Wird schon wurscht sein. Lustigerweise, es ist tatsächlich wurscht, beziehungsweise eigentlich ist es sehr positiv. Also ich habe, seit ich begonnen habe, meinen Lagerplatz zu erweitern, eigentlich eine einzige negative Rückmeldung drauf bekommen. Und sonst entweder gar nichts oder tatsächlich Positives dazu gehört. Apropos, ihr müsst dann eh wieder mal zu Besuch kommen und so nicht nur nach Hause, sondern auch rüber. Ich habe jetzt umgebaut. Ich habe jetzt Cyberpunk-Beleuchtung im Besprechungszimmer und mehr Regale und einen Millennium-Falken stehen. Egal. das war tatsächlich der ganz banale ursprüngliche Grund, Platzmangel. Dazu kommt, dass mein Besprechungstisch natürlich deutlich größer ist als die Tische in unserer Heimstadt, was sich natürlich dann auch ganz gut macht, wenn man tatsächlich ausladende Bretter auf den Tisch bringen möchte. So, das war jetzt ein echt schlechter Wort, jetzt bist du peppert. Also es ist tatsächlich ursprünglich wirklich nur Deko und Platzmangel gewesen. Ich werde darauf angesprochen, und zwar vom unterschiedlichsten Klientel. Also natürlich, wenn irgendwelche Jüngeren, also nicht so alt wie wir alle, sondern jüngere Mandantinnen und Mandanten zu Besuch kommen, die sind teilweise dann dazu, spannend, lustig, was ist das? Ich hatte allerdings tatsächlich auch schon einen knapp 70-jährigen Herrn bei mir, der offensichtlich tatsächlich in den 70ern, 80ern schon D&D gespielt hat und der das halt unfassbar cool gefunden hat. Ein einziger hat gemeint, er möchte eigentlich keine Vertragsverhandlungen in einem Kinderzimmer führen, aber das relativ wurscht. Und zum zweiten Teil deiner Frage, ob es Teil der Beratung ist, tatsächlich ja. Also ich glaube, der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin möge mich korrigieren, aber ich glaube, dass ich im deutschsprachigen Raum, aber in Österreich ganz sicher, der einzige Anwalt bin, der sich auf, unter Anführungszeichen, ich habe dieses tolle Wort ja erfunden, Brettspielrecht spezialisiert hat. Das gibt es natürlich nicht, aber ich bin schon tätig in Beratung und Vertretung von Spieleautoren, Spieleagenturen, Spieleverlagen. Und das ist halt irgendwie etwas, wo man hineingekippt ist, weil es ist halt ein Hobby, das einen interessiert, ein Hobby, in dem man sich auskennt. Und dementsprechend kennt man die Szene halt auch, weiß, wo da die Probleme liegen können und kann da natürlich auch sehr viel niederschwelliger beraten, wenn halt weiß, okay, das ist jetzt kein Schwachsinn für Retardierte, die gerne Holzklötzchen herumwerfen, wobei Holzklötzchen werfen natürlich super ist, sondern das ist einfach tatsächlich Business und es ist eine große Industrie. Und allein jetzt tatsächlich dieses Thema da ganz kurz rauszugreifen, damit es ein bisschen juristisch wird, es ist noch immer nicht geklärt und es liegt, glaube ich, noch immer beim EuGH, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber rein aus den Verba Legalia heraus ergibt sich das halt einfach nicht. Ein Brettspiel ist kein Werk im Sinn des Urheberrechts. Manche Bestandteile natürlich, die Anleitung natürlich, ist ja ein quasi literarisches Werk. Und die Grafiken, bildende Künste etc. Aber das Spiel an sich, das ist kein Werk.
Ist kein Werk.
Ha. Ich habe da eine kurze Anschlussfrage. Das ist nämlich nicht interessant. Also wir alle, also wir Juristen, sind ja ausgebildet, Regelsysteme, also Gesetze zu erfassen. Gibt es da irgendwelche, also für die jetzt irgendwelche Synergien, wo man sagt, wenn man Jurist ist und mit dem System umgekehrt, kann man Spielanleitungen besser lesen oder du wirst von in diesem Bereich Brettspielrecht vielleicht auch sozusagen herangezogen, um unter Anführungszeichen regelabfassend, also fast gesetzgeberisch tätig zu sein?
Also Synergien würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Natürlich schadet es jetzt nicht, weder die eine noch die andere Form der Normen, also einerseits im echten Leben, andererseits in der juristischen Welt, dass man gerne liest und gerne Regeln erfasst, gerne Regeln anwendet. Das ist irgendwie ein No-Brainer. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das eine das andere erleichtert. Aber man kann besser klugscheißen beim Brettspielen natürlich.
So rum wird es erleichtert.
Ja.
Sehr gut. Die nächste Frage haben wir so formuliert, das ist ja jetzt unser erklärtes Ziel mit dieser vierten Staffel, ein bisschen weggehen von den Filmen hin zu der Rechtskommunikation als solches eben auch humoristisch oder auf neue Ansätze draufkommend. Deswegen ist die Frage jetzt vor allem an dich als Anwalt, als Jurist, wie funktioniert die Rechtskommunikation bei dir so grundsätzlich, wo kommt die überhaupt zur Anwendung und wer ist deine Zielgruppe dafür? Und geht das auch, so wie es in der Frage steht, über die MandantInnen hinaus, wo du Recht kommunizierst?
Danke für den letzten Halbsatz, jetzt verstehe ich die Frage, ja. Womit wir beim Regelverständnis sind.
Können wir gleich ausbessern.
Bemühe mich tatsächlich, wirklich seit Kanzleieröffnung, aber auch davor, möglichst niederschwellig zu kommunizieren. Und zwar tatsächlich nicht jetzt aus einer falsch verstandenen Arroganz heraus, was generell ein Problem ist, daher ja auch meine Selbstdarstellung und Selbstbezeichnung als Punkanwalt. Es haben sehr, sehr viele Damen und Herren der rechtssuchenden Bevölkerung, glaube ich, mittlerweile, vor allem auch in unserer Generation und darunter, ein bisschen, es satt ist jetzt falsch, weil sie ja nicht gesättigt sind, aber sie haben diesen klassischen Zugang, glaube ich, nicht mehr zum Dreiteiler und Goldmanschettenknöpfe und der Rechtsdienstleister, und wir sind nichts anderes als Dienstleister, vermittelt das Gefühl, Gottes Geschenk an die Menschheit zu sein, und man muss dankbar sein, dass man im selben Raum ist und den Atem teilt. Das sollte es generell nicht sein und generell bei keinem Dienstleister. Das ist aber tatsächlich leider bei manchen, Gott sei Dank immer weniger währenden Kolleginnen und Kollegen unserer Profession, schon ein Thema. Bei anderen Freiberuflern natürlich genauso. Also ich nehme da jetzt auch die Halbgötter in den weißen Kitteln natürlich auch nicht aus.
Du darfst nicht immer so auf die Chemiker schimpfen.
Ja, genau.
Ich habe die Biologen gemeint.
Oh, dann Verzeihung.
Jetzt haben wir den Rundumschlag komplettiert.
Nein, tatsächlich, also wirklich niederschwellige Kommunikation, und zwar auf zwei Ebenen. Einerseits persönlich niederschwellig. Es ist wirklich für mich ein Ansatz und ein Wunsch, und ich glaube, ich kann ihn auch erfüllen, und dass Menschen, die tatsächlich glauben, ein Problem zu haben, oft haben sie auch gar kein Problem, und das ist ja auch mit einer unserer vornehmsten Aufgaben, herauszufiltern, habt ihr jetzt wirklich ein Problem oder stört euch nur was, und wenn ihr ein Problem habt, was ist das Problem? Dass diese Hemmschwelle ein bisschen zu umschiffen bzw. kleiner zu machen oder am bestenfalls einzureißen, sich tatsächlich an den Advokaten zu wenden, den man vielleicht noch gar nicht kennt. Weil das Thema hat man ganz oft. Man spricht mit irgendjemandem und die Geschichten kennt man halt. Ja, na, also da müsste ich jetzt zum Anwalt gehen, na, lieber nicht. Weil natürlich aus falsch verstandenen oder auch berechtigten Angst vor finanziellen Folgen, sei es tatsächlich, das ist vor allem im ruralen Raum teilweise noch immer so, dass man sich irgendwie nicht so wirklich traut, weil man sich selber zu minder ist, was ja dann jetzt auch korreliert mit dem, es soll eben kein Gefälle der Charaktere sein. Natürlich ist es ein inhaltliches Gefälle, natürlich weiß der Spezialist mehr als der Laie. Das weiß auch der Fleischhacker, wie er ein Onglet oder ein Herzzapfen, wie es in Österreich heißt. In Deutschland ist es der Nierenzapfen. Hanging Tender in den Vereinigten Staaten, und wie es in Großbritannien heißt, weiß ich nicht, fachgerecht aus einer Kuh herauslöst, besser als wir, das ist schon klar. Umgekehrt sind wir hier eben da die Ausgebildeten, vielleicht jetzt nicht die Spezialisten, aber ausgebildet zumindest. Und da ist da hier ein Gefälle da, aber charakterlich darf es keines sein, weil wir sollten auf Augenhöhe kommunizieren. Das ist das die eine Ebene. Und die zweite Ebene der niederschwelligen Kommunikation, ich halte überhaupt nichts davon, sich in unfassbar komplexen Formulierungen zu ergehen, daran zu ergötzen, Phrasen und Termini zu verwenden, die niemand versteht, und dann gönnerhaft auf Nachfrage oder hochgezogene Augenbraue zu erklären, was man jetzt eigentlich gemeint hat. Dazu kommt die Mandantin, dazu kommt der Mandant nicht zu einem. Die wollen eben Problemlösung oder vielleicht auch nur reden und nicht nachher sich dümmer fühlen als vorher.
Ich finde es jetzt sehr spannend im Vergleich zu gestern, weil da auch auf jeden Fall was durchdringt, nämlich du möchtest die Menschen, mit denen du kommunizierst, sozusagen auch direkt erreichen und nicht über irgendwelche Umwege klugscheißen oder schlauer sein, dich besser darstellen oder sowas. Und es hat gestern der Dr. Horror natürlich nicht in der juristischen Welt, sondern in seiner Welt genauso formuliert. Die Direktheit und dass das vom, er hat es halt so formuliert, dass es vom Herzen kommt. Dass es sozusagen die Direktheit braucht, um anzukommen, um verstanden zu werden. Kann man das auch so ein bisschen ergänzend formulieren?
Ja, ich glaube schon.
Ja, spannend.
Natürlich das ist super. Kann man herummeandern ja. Wie ein Weltmeister, aber das bringt ja nichts.
Super, also da ist eigentlich die nächste Frage, schlagt fast in dieselbe Kerbe, beziehungsweise haben wir es schon bis zu einem gewissen Grad auch beantwortet, aber vielleicht fällt da nur was Zusätzliches ein. Hast du mehrere Tools, außer eben diese Direktheit und die Kommunikation auf Augenhöhe, beziehungsweise wäre auch interessant, Kanäle, die du anwendest in deiner Kommunikation?
Gemeint jetzt technischer Natur? Oder metaphysisch? Oder
psychisch? Das dritte Auge, den zweiten Mund. Nein, also auch technischer Hinsicht.
Das ist wahrscheinlich einfacher zu beantworten. Tatsächlich ganz klassisch Kommunikationswege Telefon. Und ja, ich telefoniere noch, auch wenn aktuelle jugendliche Generationen Panik haben, einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Es ist ja nämlich sehr viel einfacher, in einem 5-minütigen Telefonat etwas zu erklären oder zu erfragen, als mit 5 E-Mails, die hin und her geschrieben werden. Dann natürlich schriftliche Kommunikation, ist eh klar. Allein um die Dauerhaftigkeit zu gewährleisten, beziehungsweise Dinge halt auch festzuhalten. Was ich tatsächlich immer mache oder so gut wie immer, wenn Mandanten bei mir sind in der Besprechung, es geht jetzt nicht darum, gut, treffen wir uns morgen um 5 Uhr vor dem Gerichtssaal, sondern inhaltliches, vor allem wenn sie mir berichten vom Sachverhalten etc. Ich diktiere das immer sofort mit. Bitte die Mandanten dann, sich 5 Minuten still zu beschäftigen. Konvertiere es mit der Diktiersoftware sofort in einen Aktenvermerk. Druck das aus und dem Mandanten in die Hand. Weil erstens, während des Mitdiktierens kann er mich korrigieren. Ich kann das falsch verstanden haben. Er kann was anders gemeint haben. Es könnte was untergegangen sein und nachher, erstens Serviceleistung, er hat das Besprochene gleich bei sich mit und zweitens, man kann es nachher nochmal gleich durchgehen. Und drittens, da ich leider ja auch schon ein bisschen verblödet bin, merke ich mir das natürlich sehr viel besser, als wenn ich irgendwelche stenografischen Protokolle anfertige und dann versuche, das Geschmiere dann runter zu diktieren. Also das kommt tatsächlich auch ganz gut an. Und ist für mich selbst, und ich glaube, und das ist eigentlich das Hauptsächliche, für die Mandanten etwas, was sie gerne annehmen. Was ich tatsächlich überhaupt nicht leiden kann, außer im privaten Bereich, da finde ich sehr lustig, sind Videokonferenzen. Das finde ich unfassbar mühsam. Das hat sich auch gezeigt bei den Rechtsanwaltsprüfungen während der Corona-Zeit. Rechtsanwaltsprüfung an sich ist ja schon jetzt nicht unbedingt die lustigste Situation, die man sich vorstellen kann. Und dauert halt im Schnitt auch zwischen 4 und 5 Stunden. Und dass 4 Prüfer und 2 Kandidaten sich 4, 5 Stunden vor der Webcam und Monitor durchgehend konzentrieren, bestenfalls nicht einschlafen. Also das ist schon extrem mühsam. Ich finde eine Videokonferenz im Beruflichen dann nicht uninteressant, wenn wirklich 5, 6, 7 Leute gleichzeitig zusammenkommen müssen, um vielleicht maximal 20 Minuten irgendwas zu besprechen, schlicht, weil man im Gegensatz zu einer klassischen Telefonkonferenz halt sieht, wer jetzt gerade etwas sagen möchte und die anderen dann bestenfalls den Suppenschlitz halten. Ansonsten mag ich das überhaupt nicht. Und was jetzt sonst Tools und Kanäle vielleicht ein bisschen metaphysisch angeht, ich habe jetzt tatsächlich auch auf meiner Homepage punkanwalt.at wirklich ganz brutal unten 2 Buttons mit sofort anrufen, hier klicken und der zweite nein, lieber doch schreiben, das so plakativ ins Auge fällt, dass tatsächlich der potenziell Rechtssuchende wirklich da nur mehr draufdrucken muss und das Mobiltelefon oder tragbarer Schlauchfernsprecher, wie ich es gerne nenne, weil man kann ja alles germanisieren, wenn man lustig ist, das sofort dann den Anruf startet, respektive das Messenger-Tool der Wahl sofort aktiviert. Also auch da wieder niederschwellig. Ich halte nichts von ewig langen Kontaktformularen oder sonstigen Umwegen, womit man dann halt jetzt auch wieder bei der Direktheit sind.
Ja.
Weitere Kommunikationstools, ich weiß, es gibt unfassbar viele mittlerweile, aber ich habe es tatsächlich für mich noch nicht für notwendig befunden.
Wenn wir jetzt mit dir da ein bisschen mehr über die technische Seite auch reden und deine Homepage punkanwalt.at ist ja der absolute Hammer. Ich hoffe, dass da viele Leute jetzt einmal sich die Zeit nehmen, in den Shownotes da drauf zu klicken oder sie es einfach kurz merken, punkanwalt.at und sie es anschauen. Wie stehst du den sozialen Medien gegenüber? Bist du auf Instagram und auf TikTok? Tanzt du den Paragraph 366 ABGB für die junge Generation? Oder bist du da eher, sagst du, nein, über eine Homepage und ein Telefon, das ist genug und Mail?
Das ist keine Ambi, sondern eine multivalent zu beantwortende Frage. Ich nutze soziale Medien natürlich, beginnend seinerzeit mit MySpace, also an alle jugendlichen Hörer da draußen, das war was voll Cooles mit Musik und so. Und das war wirklich ein soziales Medium, weil man hart kommuniziert und nicht nur geschrieben. Dann natürlich StudiVZ etc. Facebook, obwohl es mittlerweile eigentlich meines Dafürhaltens relativ sinnbefreit ist, nutze ich schon auch. Erstens einmal, es ist ja quasi nichts anderes als eine weitere digitale Visitenkarte, auch zur Selbstdarstellung. Privat nutze ich es tatsächlich zur Veranstaltungsplanung, da finde ich es wirklich interessant, nach wie vor, und zur Kommunikation mit Menschen und Menschen, die halt weit weg sind und mit denen man sonst halt schwierig Kontakt halten kann. Und ich habe tatsächlich einen eigenen Facebook-Account nur für Nerd-Themen. Da habe ich auch keine Freunde, die ich im echten Leben habe, sondern Spiele-Designer, Brettspielgruppen etc., weil ich so nicht meine Timeline vollmüllen möchte, sondern da das wirklich zur Informationsbeschaffung nutze, weil da funktioniert das eigentlich tatsächlich ganz gut noch. Instagram ist für mich der erste Kreis der Hölle. Das nutze ich zwar für die Kanzlei und natürlich auch, um irgendwelche tollen Rezeptvideos eingeblendet zu kriegen, wo ich keine Ahnung habe, warum ich sie bekomme. Es ist, sagen wir so, ich bin der Meinung, dass all dieses kurz Darstellende in den sozialen Medien, wurscht, ob es jetzt Instagram ist etc., uns generell nicht schlauer macht. Also und gerade der Drachentöter und auch der Kollege Lanzinger wissen, ich bin schon sehr technikaffin. Und ich bin eigentlich jeder neuen Technologie sehr gegenüber aufgeschlossen. Ich sage nicht, es war besser, als wir noch in Keilschrift auf 12 Ziegelschreiben dargereicht haben, was wir sagen wollten. Ich glaube aber, dass diese ganz Kurzinformation uns nicht viel intelligenter macht. Und zwar schlicht, was die Aufmerksamkeitsspanne angeht. Deswegen bin ich da jetzt nicht der größte Fan davon. Aber es ist natürlich ganz lustig, um ganz tolle Memes zu finden. Beruflich nutze ich es, weil ich halt den Account habe. Es ist der Punkanwalt-Account noch ein bisschen in den Startlöchern, weil da werde ich auch noch recht viel einbinden von dem Stil, den ich auf der Homepage habe. Mein zweiter privater Account ist halt eher ein Blödsinn und den nutze ich nicht wirklich. Und nein, ich tanze keine Paragraphen, zumindest nicht solche. TikTok ist für mich ein ungreifbares Ding. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich will es auch gar nicht verstehen. Mhm. Und ja, natürlich hat man LinkedIn, weil LinkedIn ist so hip und cool und modern. Und wer kein LinkedIn hat und Rocketing nach oben geht und we are family, der ist gar nichts. Also für mich ist LinkedIn das hirnfurzende Äquivalent zu Instagram-Postings von Influencern, Selbstdarstellung ohne massiven Inhalt.
Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass der Kollege Butzendoppler alle Memes, die er findet im Internet, immer mir und den Drachentöter weiterleitet. Darum brauche ich nicht mehr auf Facebook schauen.
Alle immer.
Und brauche ich nicht mehr auf Facebook schauen. Ich kriege es von Lärm.
Ich leite nur die weiter, die die zwei mir nicht vorher geschickt haben. Also das muss ich jetzt
korrigieren. Ja. Ah, wir haben eine Gegenrede.
Die Mehrheit ist von dir und man muss ja sagen, die Interessanteren kommen von dir. Also die Qualität der Inhalte sind schon ganz anderes wie die, was ich bringe oder die der Lanze bringt. Das muss man schon anmerken.
Alle unter 18 weghören, Sinister Skeletor ist die beste Meme-Seite, die es aktuell gibt. Wenn man Masters of the Universe mag und einen etwas bösartig infantilen Humor hat.
Ja, da kann man nichts dagegen sagen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
Aber das tun wir nur vielleicht in die Shownotes.
Genau.
Mal schauen. Ja, die nächste Frage ist von Rechtsanwalt zu Rechtsanwalt.
In dem Fall ganz genau, ja. Herr Kollege. Herr Kollege. Also ich weiß ja, dass du Prüfer bist, du hast mich nicht geprüft, aber andere Leute, die ich gut kenne, fürchten das noch heute offenbar. Wir haben einmal für eine Konzipientin eine virtuelle Prüfung sozusagen als Prüfungsvorbereitung gemacht. Und du hast einmal so Millionenshow-Videos erstellt im Rahmen deiner Prüfungstätigkeit. Was würdest du sagen, so, also A, wie bist du auf das gekommen, dass du jetzt Millionenshow-Videos machst und B?
Oder B,
danke. Prüfung oder Rechtsanwaltsprüfung als Rechtskommunikation?
Da darf ich da ganz kurz noch fragen für alle, die sich nicht ganz gut auskennen. Was ist gemeint mit, du hast Millionenshow-Videos im Zuge einer Rechtsanwaltsprüfung erstellt oder wie kann man sich das so ungefähr vorstellen?
Ja, da sieht man einfach, dass der Kollege Lanzinger nicht direkt kommuniziert. Nein, ich denke, das wird dann auch nicht für uns möglich sein, da einfach einen Link hineinzustellen. Erstens, ja, stimmt, also ich bin Prüfer im Rahmen der im Rahmen der Rechtsanwaltsprüfung, ich nehme relativ viele Rechtsanwaltsprüfungen ab, mache das auch tatsächlich sehr gerne, nicht weil ich so ein Sadist bin, sondern erstens einmal, da findet Rechtskommunikation auch zu mir statt. Ich lerne von jedem Kandidaten, von jeder Kandidatin bei jeder Rechtsanwaltsprüfung auch neue Dinge, weil ja auch Rechtsmaterien abgeprüft werden, in denen ich jetzt nicht täglich aktiv bin. Und ich bin auch der Meinung, wir sind zu Recht sehr stolz auf unseren selbstverwalteten freien Beruf, nur es muss halt auch einer selbst verwalten, damit das Ganze funktioniert. Also das sind die beiden Hauptgründe, warum ich das tue. Die Apanage dafür ist es nicht. Es ist ein netter Nebeneffekt. Nein, was die Millionenshow-Videos angeht, ich bereite Kandidatinnen und Kandidaten auch auf die Rechtsanwaltsprüfung vor, und zwar in einem einzelnen Themenbereich, nämlich Standesrecht, Kostenrecht und Honorarrecht. Also das Comilfo der Advokatur, und bevor jetzt dann irgendwelche bösartigen Kommentare kommen, das ist ja geschoben, wenn man die eigenen, nein, natürlich bitte nicht meine eigenen Prüfungskandidaten, das ist schon klar. Und auch hier Werbung wirkt. Ich habe tatsächlich mit dankenswerter Mithilfe des besten Chefvideografen der Welt, der tätig ist an einem Wiener Theater in der Innenstadt, vier Shorts erstellt, die im Stil der Millionenshow bzw. generell von Quiz-Sendungen halt schlicht Werbung machen für diese Vorbereitungskurse, die ich anbiete. Und die sind richtig gut geworden.
Das kann ich außer Streit stellen.
Erstens außer Streit stellen, natürlich, danke. Verlinken, ja, sicher, klar.
Wie bist du zu diesem Ansatz gekommen, war, glaube ich, dann der Kasus Knaxus der Frage.
Eine ehrliche Antwort oder eine Podcast-taugliche?
Ja, es kommt ein bisschen, das kommt darauf an.
Tatsächlich, eine gemütliche Runde des Abends bin ich mit Freunden immer auf die Idee gekommen und eben auch mit dem Herrn Videografen, der wirklich ein hervorragender Kameramann ist, dass man ja Videos machen könnte. Wie könnte man das am besten kommunizieren? Eine Prüfung ist Frage und Antwort, somit quasi ein Quiz. Und natürlich mitgespielt hat einerseits die Bekanntheit dieser Sendung an sich und andererseits, dass ich dort ja auch Kandidat war und auch was gewonnen habe und ich somit die Situation aus der anderen Perspektive gekannt habe.
Ah, spannend, super. Millionenshow-Gewinner sozusagen.
Ja.
Und was hast du mit den 50 Euro gemacht?
Den Flug nach Köln finanziert.
Also kein Millionär geworden?
Nein, zumindest kein Euro-Millionär bei Armin Assinger.
Okay. Sonst würde er nicht mehr mit uns reden.
Ja, genau.
Nein, wie am Anfang schon gesagt, ich sehe auch meine Arbeit bei aller Seriosität, mit der ich sie inhaltlich betreibe, wirklich als quasi Hobby. Natürlich entspricht das jetzt nicht der Definition meines Hobbys, aber es ist natürlich auch zum Geldverdienen da. Alles andere wäre jetzt gelogen. Wir müssen von irgendwas Rechnungen zahlen und Regelwerke kaufen, aber es ist wirklich erfüllend.
Auch das kann ich außer Streit stellen, weil ich glaube, wenn man so viel Zeit wie wir in der Arbeit verbringt, dann muss es dann irgendwie Spaß machen, weil sonst würde man dran zugrunde gehen und ich sehe das auch als meine Berufung einfach.
Ja.
Ich finde es einfach cool.
Ist es. Absolut. Ja. Und es ist ja auch tatsächlich nicht immer, aber manchmal auch wirklich lustig zu verhaben. Also wenn man jetzt tatsächlich beim streitigen Zivilprozess, also ich mache im Gegensatz zum Kollegen Lanziger, über eine Wirtshausschlägerei hinaus kein Strafrecht, weil das würde wahrscheinlich in einer Schlägerei im Verhandlungssaal enden, weil ich da dann mich so produziere, hochqualitativ. Nein, also ein bisschen schon, aber ich bin eigentlich ein Zivilrechtler. Und es sind schon teilweise wirklich sehr, sehr lustige Situationen. Und es sind auch coole Situationen, wo man sich jetzt wirklich denkt, geil, das war jetzt irgendwie wirklich wie im Fernsehen. Und nein, ich meine jetzt nicht Richter Alexander Holt und Barbara Salisch, sondern die coolen.
Ja, kannst du da im Rahmen deiner Möglichkeiten ein Beispiel vielleicht nur aus dem Nähkästchen ein bisschen herausplaudern? Ich finde es immer total spannend, wenn Rechtsanwälte von ihrem täglichen Brot erzählen.
Also tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit, und da weiß ich jetzt wirklich nicht, ob das U18-tauglich ist, waren wir jetzt vor einem halben Jahr oder so, habe ich mich tatsächlich als Privatbeteiligtenvertreter im Grauen Haus eingefunden und es ging um Hiebe und Stiche und also das, die Abgründe der menschlichen Dramatik und unter anderem war dann zu Beginn der Verhandlung eine uns allen unbekannte Dame im Raum mit einem Baby auf dem Arm und die Frau Rath fragt dann, Sie sind jetzt wer? Ja, Ihren Namen einfügen. Ja, und wer sind Sie jetzt? Und dazu muss man sagen, dass der Angeklagte nicht österreichischer Provenienz war, rein Staatsbürgerschaft schon nicht und auch sprachlich nicht, aber relativ gut Deutsch gekonnt hat. Die Dame, die da gestanden ist, die war optisch auch eindeutig mit Migrationshintergrund behaftet, sprachlich allerdings gar nicht, weil das war so ziemlich der tiefste Favoritenspruch, den ich seit langem gehört habe. Und das war dann halt sehr lustig. Und sie sagt, naja, ich Zeugin. Ja, wer sind Sie da, die Frau oder die Lebensgefährtin? Naja, kann schon sein, dass ich sehr wild bin. Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Und ich sage, aha, okay, gut, passt. Ja, und das Kind, weil Sie wissen schon, also wenn Sie die Mutter des Kindes, müssen Sie es nicht aussagen. Ja, das ist eh leidend, dass ich nicht aussagen muss. Weil, naja, wie kann es sein, kann man kümmern um den Scheiß. Ja, aber sind Sie jetzt die Kindsmutter? Und dazu muss man kleiner Spoiler sagen, der in der Mitte Sitzende hat von seinem potenziellen Vaterglück nichts gewusst. Also er hat sich schon gekümmert um die Kinder, aber dass das von ihm sind, worauf dann tatsächlich die Zeugin dann schon gesagt hat, naja, also ausgehend tut es, budert haben wir schon, wie es kommen soll. Naja. Und da sitzt man halt dann schon auch da und denkt sich so, wie schaffe ich es jetzt nicht zu lachen? Wie geht das?
Und wie geht das?
Schwierig. Unfassbare Selbstbeherrschung und der Meisterrang im Zen-Buddhismus.
Den inneren Zen-Garten durch.
Es ist ja auch tatsächlich wurscht. Ich glaube, wir haben das alle schon erlebt, dass halt wirklich einmal in eigentlich unpassenden Situationen lustig ist. Und es tut ja auch nicht weh, wenn alle ein bisschen besser aufgehen.
Ja, natürlich. Als nächste Frage haben wir uns aufgeschrieben, die Herausforderungen in der Kommunikation des Rechts. Wir haben jetzt eh schon über einiges natürlich gesprochen, über Augenhöhe und so weiter, also dass man wirklich den Mandantinnen und Mandanten auf Augenhöhe begegnet. Aber gibt es für die noch mehr Herausforderungen jenseits der Kommunikation auf Augenhöhe und dem allem, was wir schon besprochen haben, bereits?
Nein, danke für das Gespräch, es ist ein schöner Abend.
Okay,
tatsächlich eine Herausforderung. Problem würde ich es nicht nennen. Es wird nur dann zum Problem, wenn es die Leute zu einem machen. Es gibt Situationen, also jetzt von tatsächlich maximalem Unverständnis, weil halt allenfalls kognitive Fähigkeiten fehlen oder halt verdichtetes Rechtsbewusstsein vorliegt. Es gibt Situationen, in denen ich Mandantinnen und Mandanten, potenzielle Mandantinnen und Mandanten, wirklich verstehe und ich ihren Unmut absolut nachvollziehen kann, auf einer persönlichen, menschlichen, charakterlichen und auch sachlichen Ebene und denen dann sagen zu müssen, ich bin eh ihrer Meinung, aber das geht so heute nicht, weil es ist entweder verboten oder in den meisten Fällen, es ist halt anders geregelt oder es gibt vielleicht auch nichts oder es gibt nur surreale Entscheidungen des Schmerlingplatzes, die in manchen Fällen halt, und ich möchte jetzt nicht die Qualität der Damen und Herren am OGH jetzt schmälern, ganz im Gegenteil, die machen wirklich hervorragende juristische Arbeit. Aber manchmal gibt es halt Entscheidungen, die man nicht ganz nachvollziehen kann. Aber eben hauptsächlich, wenn ich sage, ich verstehe dich, ich bin deiner Meinung, aber ich kann dir nicht helfen. Das ist tatsächlich eine Herausforderung der Rechtskommunikation.
Ja. Michael Lanzinger, die letzte Frage übergebe ich gerne dir, weil du da auch wesentlich besser Bescheid weißt.
Also neben Brettspielen bist du ja genauso wie ich auch dem Pen and Paper RPG, also Rollenspiel, nicht abgeneigt. Und meine Frage ist jetzt das, was denkst du, kann man vom Spiel leiten, also dass man aktiv sozusagen der Erzähler von diesen Spielen ist, kann man irgendwas lernen oder übernehmen als Rechtsanwalt?
Ja, kann man. Das Erste, und jetzt verwende ich ein Wort aus dem Business-Bullshit-Bingo, das erste Learning, das man mitnehmen und gainen kann, ist im Gegensatz zur wunderbaren Position des Spielleiters in einem Tischrollenspiel, kann man sich im echten Leben leider die Realität nicht so hinbiegen, wie man es gerne möchte. Und man kann die im Leben Mitspielenden leider nicht herumscheuchen, wie man so möchte. Das ist das Erste. Ist jetzt natürlich nicht ganz ernst gemeint. Was man schon lernen kann und mitnehmen kann, finde ich, ist schlicht Vorbereitung. Und zwar Vorbereitung auf eine Verhandlung, Vorbereitung auf ein Gespräch, Vorbereitung auf einen Akt an sich, weil man es gewohnt ist, vom Spielleiten sich auf sehr viele Eventualitäten vorbereiten zu, nein, nicht müssen, zu sollen, können, dürfen, wenn man da nicht improvisiert. Und das ist nämlich gleich das Nächste, das Improvisationstalent. Das brauchen wir natürlich auch. Aber tatsächlich das strukturierte Aufbereiten von Informationen für einen selber und dann auch für Dritte, das kann man natürlich sehr wohl mitnehmen aus der Tätigkeit des Paper-Spielleitens. Weil es ist ja im Prinzip nichts anderes als Sachverhaltsaufbereitung. Das ist in unserem eher spaßigen Sachverhalt dann halt schon darum geht, mindestens 3 Orks und einen Oger abzustechen, okay, von mir aus. Aber ich muss es ja trotzdem irgendwie die möglichen Handlungsverzweigungen mir bestenfalls vorher überlegt haben. Und genau das habe ich bestenfalls ja auch bei der Vorbereitung auf eine Gerichtsverhandlung. Ich denke mir schon vorher, gut, wir haben jetzt den Zeugen Gammelbert Brunsmeier. Übrigens, Gammelbert ist wirklich, bitte, Gammelbert ist wirklich ein Vorname. Es hat auch immer, ich glaube, im März oder im April hat der heilige Gammelbert seinen Namenstag. Ist kein Spaß, kann man tatsächlich im Namenslexikon nachschauen. Und im Lexikon der Heiligen.
17. Jänner.
Danke. War ich nicht ganz daneben. Nein, wenn der, ich muss mir im Vorfeld halt überlegen, der Zeuge könnte jetzt so aussagen, die Ampel war grün, er könnte aber auch so aussagen, natürlich wahrheitswidrig, der liederliche Lurch, dass die Ampel rot war. Und je nachdem, wie sich das dann entwickelt und wie vielleicht auch dann das Gesamtkonstrukt des Prozesses sich entwickelt, habe ich bestenfalls im Vorfeld mir schon ein zumindest gedankliches Flussdiagramm erstellt, wie tue ich dann weiter? Und das ist ja im Prinzip nichts anderes, als ein Abenteuer zu schreiben.
Das ist interessant, weil es ist genau meine Beobachtung. Also ich tue jetzt nicht so viel Spielleiten zur Zeit, aus Zeitgründen, aber das ist also diese meine Beobachtung, also auch diese Geschichte mit der Informationsaufbereitung, Eventualitäten, wobei für mich ich auch schon ein bisschen, kommt mir vor, gelernt habe, einfach Dinge abzuschätzen. Also so wie man weiß, okay, eine Spielgruppe wird eigentlich immer einen gewissen Weg oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den problematischeren Weg wählen. Dann kann ich sagen, okay,
immer den größten Blödsinn.
Ja, da kann ich mich da schon ein bisschen vorbereiten. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Abenteuer gespielt, da ist es letztlich darum gegangen, da sind Feinde, ja, und die sind ganz klar meiner Gruppe überlegen. Und ich habe dieses Abenteuer 3 oder 4 Mal gespielt und jedes Mal bei dieser Szene, wo ich am Anfang mal gedacht habe, nein, die werden flüchten, jedes Mal so, wir greifen an.
Leo Jenkins!
ungeachtet, dass sie keine Waffen gehabt haben, ungeachtet, dass die anderen, es war Science-Fiction-Abenteuer, einen Hovercraft gehabt haben, sie haben das durchgezogen. Immer katastrophal, aber sie haben es durchgezogen. Und dann habe ich für mich gelernt, okay, das sollte ich vielleicht irgendwie auch entsprechend berücksichtigen in der ganzen Sache. Aber das ist, also ich hoffe, dass ich irgendwann einmal genug Konzept habe und dann werde ich gerne auf dich, Kollege Putzendoppler, zurückkommen, dass wir bei einer Anwaltsakademie irgendwie so GMing for Lawyers anbieten können. Das war mein Traum, irgendwie so. Ja. Schauen wir mal.
Ich freue mich diesen Traum mit dir.
Perfekt. Wir werden einfach anlässlich des nächsten Zusammentreffens werden wir dann Nägel mit Köpfen machen oder so und werden
es da bietet sich im Übrigen tatsächlich der Anwaltstag an. Ja, 50 Jahre ÖRAG.
Ja, das ist der Anwaltstag. Also der Anwaltstag 2024 wird von mir besucht werden. Also da sehen wir uns.
Ich weiß, von mir
aus. Ja, perfekt. Dann sehen wir uns dort und werden gleich im Geschäftsführer der Anwaltsakademie das gleich vorstellen oder so. Schauen wir mal. Ich werde ein paar Slides zeichnen und dann.
Ja, oder wir lapen was vor.
Das war da eine Idee, ja. Passt. Ich nehme was mit. Ich nehme was mit.
Große Pläne im Lawbusters Spoiler Alert Podcast. Aufgezeichnet für die Nachwelt zum Anhören. Und wie wir gestern gesagt haben, wir werden das Ganze auch auf Vinyl pressen lassen und dann wird es für immer dieses Gespräch geben.
Das finde ich ausgezeichnet. Das kann ich auf meinem Grammophon abspielen.
Ja, ja. Also ich darf jetzt mal ganz kurz ein kurzes Appar machen. Bin fertig mit meinen Fragen. Michael, lieber Punk-Anwalt, gibt es aus deiner Sicht, von deiner Seite noch irgendwelche Wortmeldungen, die du noch nicht losgeworden bist, wo du dachtest, das werde ich ganz bestimmt sagen müssen oder wollen?
Jetzt habe ich Interview kurz geglaubt, ob du sagst, ob er noch Fragen hat, weil so funktioniert das dann nicht. haben Sie Fragen? Hast du
noch Fragen? Haben Sie noch Fragen? Wer jetzt keine Fragen mehr hat, möge für immer schweigen. Haben wir aus deiner Sicht noch was vergessen, dich zu fragen?
Das mit dem möge für immer schweigen, das ist auch nur im Fernsehen.
Ja, ja, ja. Das stimmt.
In echt gibt es das nicht. Nein, also weder habe ich Fragen noch essentielle Statements, außer dass dieser Podcast möglichst von ganz vielen Leuten zu hören ist, jetzt natürlich nicht nur diese Folge, sondern alle, weil es wirklich ein großartiger Podcast ist. Und vor allem an die jungen Kolleginnen und Kollegen, traut euch was, habt Selbstbewusstsein und seid euch immer bewusst, wir sind Dienstleister, aber wir sind gute Dienstleister und wir können uns immer einen Zaubermantel anziehen. Welcher Beruf kann das von sich sagen?
Vielen Dank. Ich finde es so großartig, dass unsere Gäste alle mit dieser Fähigkeit gesegnet sind, wunderschöne Schlussworte zu finden. Da brauche ich mich dann gar nicht mehr anstrengen. Zaubermäntel und seid mutig. Traut euch was, ist doch eine wunderschöne Nachricht. Eine Message, wenn wir schon beim Learning sind. Vielleicht können Sie das die Leute als Learning mitnehmen aus diesem Podcast, aus dieser Folge. Ja, save it. In the brain und adjust the mindset. Das Mindset. Also, ich bin begeistert von dieser Folge. Ich freue mich sehr. Ich bin happy über dieses Gespräch, über die Einblicke. Vielen Dank, lieber Punk-Anwalt, du hast meine kühnsten Erwartungen übertroffen mit deinen Einblicken. Großartig. Und wenn jetzt wirklich niemand mehr eine Wortspende übrig hat, dann darf ich abmoderieren. Ich bedanke mich beim Drachentöter. Danke fürs Dabeisein und deine Einwürfe. Danke, Michi Lanzinger, natürlich wie immer dafür, dass es uns überhaupt gibt und auch heute wieder. Du hast ja den Kollegen Putzendoppler, wenn ich so frei sein darf, das auch einmal zu sagen, an Land gezogen, dass er sich wirklich dafür bereit erklärt, dabei zu sein. Danke dafür. Und natürlich, lieber Gast, lieber Punk-Anwalt, danke. Danke für die Zeit, danke für deine Antworten, danke für das Nähkästchen-Plaudern und den Aufruf, sich was zu trauen.
Ich sage danke.
Und liebe Law-Lovers, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke, dass auch ihr alle wieder dabei wart bei der zweiten Folge der vierten Staffel. Wir freuen uns über Feedback. Darüber, dass ihr alle zuhört, natürlich sowieso und auch dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein werdet. Vielen Dank und traut euch was.
Tschüss.
Ciao.